Feinschmeckertouren, Folge 438.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in einem Weingut im Markgräflerland und in dieser Podcast-Episode, da erfährst du allerhand über das Weingut Rusch. Also ich sage jetzt einfach mal willkommen zu dieser Reise ins Markgräflerland, da wo dieses Weingut Rusch seit über 30 Jahren mit wirklich großer Leidenschaft biologischen Weinbau betreibt. Gegründet wurde das Weingut von Friedrich und Bärbel Rusch. Und das ist nicht nur ein Weingut, sondern es ist auch ein vielseitiger Ökohof. Da gibt's Obstwiesen, Ackerbau und eine kleine Tierhaltung, aber vor allem auch ein Weinstübchen, wo man einfach mal hingehen kann, wo man sich durchverkosten kann. Und was hier ganz besonders ist und was wir hier entdecken werden und wovon du hörst, sind Piwi-Rebsorten. Davon gibt es einige. Und weil wir wissen, dass viele Leute da eher nicht so drauf zugreifen, weil sie einfach noch unbekannt sind, haben wir uns gedacht, wir besuchen mal diesen Hof hier, wir probieren mal genau diese Rebsorten, damit du gemeinsam mit uns auch noch wieder mal was Neues entdecken kannst. Und jetzt geht's los.
Ja, und wir stehen jetzt hier mit dem Gründer des Weinguts, Friedrich Rüsch. Sie und Ihre Frau haben das Weingut, ich glaube, 1989 gegründet. Ja. Genau. Ja, sagen Sie doch mal was zu Ihrem Weingut. Was ist das Besondere? Was ist Ihre Philosophie?
Also wir haben 1989 angefangen. Wir haben den ersten Umstellungskurs besucht in Baden. Und haben dann 89 angefangen mit dem Weinbau umzustellen. Und sind eigentlich von Anfang an Feuer und Flamme gesehen für den ökologischen Anbau. Und das mit der Piwi-Rebsorte, damals gab es ja noch gar keine Piwis, wo wir haben können anbauen. Wir sind dann erst 1998 eingestiegen mit der Piwis. Damals haben wir ja niederpflanzt, Regent und Solaris. Die Züchter haben natürlich sich auch angestrengt. Wir haben nicht andere Sorte oder bessere Sorte, wenn wir damals hatten. Und jetzt noch einmal zurück zum Einstieg. Also das ist der Hof der Schwiegereltern. Und die waren in der Genossenschaft Mitglied und für uns war dann eigentlich klar, dass wenn wir jetzt umstellen auf Bio, wenn wir eigentlich auch in Vermarktung einsteigen, weil die Genossenschaft damals gar kein Interesse hatte, letzten Endes ein Bio-Wein. Und wenn wir jetzt das ganze Jahr kämpft drum und die Triebel kommen nachher in der große Pot, also wäre nicht als Bio ausbaut oder vermarktet, das ist schon unbefriedigend. Auch vom, natürlich das Zweite ist dann das Finanzielle. 1993 haben wir noch einen landwirtschaftlichen Betrieb, haben wir mit dem Ackerbau angefangen, mit dem Umstellen, nachdem wir nach 4 Jahren das im Weinbau einigermaßen im Griff hatten. Ich muss auch dazu sagen, es ist dann in der Zeit auch der Beratungsdienst gegründet worden, dass wir dann einen Ökoberater zur Seite hatten. Und ich denke, wenn hier einer umstellt, ist vieles einfacher, weil man einfach besser vernetzt ist. Man kann sich besser austauschen und wir haben auch sehr viel Erfahrung müssen selber sammeln und auch vielmal auch schmerzlich. Und das ist eben auch das Schöne am Beratungsdienst, dass man sich austauscht und es muss ja nicht jeder Fehler mehrmals gemacht werden. Der nächste Schritt war dann, dass wir mit der Selbstvermarktung auch in die Demeter-Geschichte mit eingestiegen sind, also mit der Präparatearbeit. Und da habe ich geklickt, dass Bärbel macht im Prinzip die ganze Präparate selber. Die Demeter-Präparate und ich habe die Ehre, dass ich es dann ausbringe. Ja, aber ich habe dann auch Technik geschaffen, spezielle Präparatespritze, dass man das halt in Kombination ausbringen können. Und dann kam eben 1998, kamen die Piwis dazu und ich bin absoluter Fan von der Piwi-Weine. Also wie gesagt, damals Johannita Solaris und Regent. Und dann hat sich das so von der Zulassung her ein wenig vereinfacht. Mittlerweile haben wir jetzt auch Sauvigny Gris und Cabernet Blanc im Anbau. Von der Solaris haben wir uns wieder verabschiedet, weil das klimabedingt halt immer früher geworden ist mit der Reife. Und am Schluss haben wir die Anfang August schon geholt und das passt einfach nicht mehr. Das sind einfach zu frühe Reife. Und dann haben wir uns von der Solaris verabschiedet, eben vor 5-6 Jahren haben wir dann Cabernet Blanc an der Standortpflanze und die sind jetzt wirklich 5 Wochen später. Das sind jetzt die letzten, die wir ernten und die Solaris waren damals in der Anlage die erste. Wir haben dann auch War dann interessant. Bei der Solaris waren wir die Erste und bei der Cabernet Blanc war, ist das jetzt die letzte Sorte und da haben wir jetzt plötzlich die Vögel drin. Da hängt dann nirgends mehr was und da hast du ein Problem hast gelöst und hast dann halt wieder zwei. Und bei der roten Sorte ist eben mit dem Regent jetzt angefangen und dann haben wir Cabernet Carbon pflanzt, das ist eine Friburger Sorte. Und nach dem Cabernet Carbon kam der Prior. Und 2014 kam die asiatische Kirschessigfliege und dann haben wir ein riesen Problem gehabt, weil eigentlich die ganzen Piwis früh Riff sind und haben eine dünne Schale. Und die Kirschessigfliege hat sich dann auf unsere Piwis gestürzt. Die neueste Sorte, die wir jetzt haben, ist der Carillon. Da haben wir jetzt gerade die erste Ernte eingefahren. Und da mache ich jetzt Werbung mit, dass sie eine sehr harte Schale haben und eine lockere Traubenstruktur. Und da werden wir jetzt mal schauen, ob das auch wirklich so stimmt. Also wir haben jetzt noch eine kleinere Anlage gepflanzt, weil mit der Prior sind wir wegen auf Nase gehalten. Da hat es geheißen, die Kirschessigfliege geht nicht dran. Und wo dann die erste Ernte drin gehängt ist, dann ist sie halt auch dran gegangen. Also es war jetzt nicht gut berode von der Sorte her. Und jetzt hoffen wir halt eben, dass der Carillon eine Zukunft hat bei der roten Sorte. Beim Regent ist es mittlerweile so, dass man das meiste zu Traubensaft verarbeitet, weil er halt einen schönen dunklen Saft hat. Und da ist das jetzt kein so Problem, wenn wir halt merken, dass die Kirschessigfliege kommt, dann holen wir sie halt für Traubensaft und der wird ja dann nicht vergoren, der wird erhitzt und dann ist es nicht ganz so gefährlich halt mit dem Essig. Und in der Wiesensorte ist eben das Sauvignon Gris ist eigentlich das Highlight, das hat eine sehr gute Resistenz, die Weine sind toll, wir haben auch hinterhängende Urkunden, wir haben letzter vier Goldmedaille gekriegt für die Wiesepinis und für Tatamino. Das ist ein Rotwein-Cuvée, wo vom WBI gefördert wird oder begleitet wird. Der hat auch von Falstaff eine Auszeichnung gekriegt. Also die Pinis sind eigentlich von der Weinqualität her, sind die alle super.
Und dieser Sauvignon Gris, wie würde Sie den beschreiben für diejenigen, die jetzt den noch nie probiert haben?
Also wir haben immer so ein wenig einen Vergleich. Wenn jetzt jemand auf der Hof kommt, sagt er, will ein Weißburgunder, dann sagen wir, das ist der Johanniter bei uns. Wenn jetzt jemand sagt, er will ein Grauburgunder, ist das Sauvignon Gris. Man probiert halt ein wenig so einen Vergleich zu schaffen. Entscheidend ist halt, wie es die dann annehmen, wie es nicht schmeckt. Der Cabernet Blanc ist dann bei uns der Sauvignon-Typ. Und beim Solaris haben wir halt ein wenig das Problem. Da haben wir jetzt keinen Nachfolger gefunden, weil der Solaris hat halt diese tolle Fruchtaromatik, so Maracuja, Pfirsichnote. Und das hat der Cabernet Blanc leider in eine andere Richtung. Da muss Caris wäre noch Alternative gewesen, aber da ist gerade ein Buch später in der Reife der Solaris. Also man hätte mal das Problem wieder gehabt mit einer frühen Reife. Also ich glaube, die Züchter müssen einfach schauen, dass man auch spätere Sorten mit Ikritz, dass einfach die Sorte später wäre durch die Klimaveränderungen. Wenn es natürlich dann ein nasse kalter Sommer geht, bis letztes Jahr, die konventionellen gehen ja auf Cabernet Franc oder auf Merlot. Und die haben ja letztes Jahr ein Problem gehabt, dass die Riffwaren sind. Das ist halt ganz anders, wieder, wenn sie zu spät Riff sind und das Wetter spielt nicht mit, dann hast du halt unter Umständen wieder ein Problem. Aber die frühe Lese ist halt im Prinzip halt auch ein zukünftiger Problem.
Ja, und auf Ihrer Liste, da lese ich auch den Namen Tamino, den haben Sie gerade schon angesprochen, das ist ja ein Rotwein. Der wurde ja auch ausgezeichnet, gell? Ja. Falstaff, 90 Punkte, 2024. Also mich erinnert der Name oder assoziiere ich mit dem Namen Spanien. Ist das so?
Also es ist der Tamino selber, also die sagen, das heißt wohl übersetzt Vollendung. Und dann gibt es eine Musikkapelle, wo Tamino heißt, aber mein Gedanke war auch zuerst Tamino Rot, also Rotwein.
Genau.
Aber da gibt es verschiedene, also wenn man es jetzt anklickt oder sucht, wenn man es googelt, kommt meistens dieser Musiker, wo sich Tamino schreibt. Es ist natürlich auch schwierig, bei der neuen Rebsorte einen Namen zu finden. Also man geht ja auch sehr stark ins Französische, also Sauvignon Gris, Cabernet Carbon, Carillon, das sind eigentlich so Namen, wo im Französischen kommen. Ich finde es klar ein wenig schade, aber ich meine, die Züchter hoffen halt mit, Deutschland hat 100.000 Hektar, aber Frankreich und Italien haben 2 Millionen miteinander Hektar und die werden natürlich auch Pflanzmaterial hier verkaufen und die haben vielleicht ein Problem mit dem Ditsch. Also Carillon heißt der Turmglockenspiel.
Ah, okay.
Kann man ja auch schön übersetzen. Also mir hat das jetzt eigentlich, ich kann nicht Französisch, mir hat das eigentlich auch besser gefallen, aber es ist halt jetzt einfach so.
Und wenn Sie jetzt den beschreiben würde, den Wein, den Tamino, was sagen Sie zu dem?
Ja, gut, Tamino ist Cuvée, heißt der Vollendung, Cuvée ist immer Ergänzung. Wir haben eine Sorte, also bei uns ist jetzt das Tamino Cuvée, ist Prior, Cabernet Carbon und Regent. Und einer hätte wegen mehr Farbe, einer hätte wegen mehr Siere, einer hätte wegen mehr Frucht. Und dann im Wein selber finde ich, das ist dann auch jetzt von der Zusammensetzung her, ist so beim Tamino, also wir denn die Grundwein schicken wir nach Fribourg und die machen dann einen Vorschlag, weil die wollen halt, dass diese Marke Tamino oder dieser Name, dass das eine gewisse Ähnlichkeit hat und dann wenn sie da halt ein klar wenig mitreden. Ich habe jetzt zweimal, hätte ich das Cuvée anders gemacht, weil bei denen die Empfehlung ist, aber das wird sich zeigen, wie sich das am Markt etabliert. Mhm. Aber die rote Sorte, wo wir jetzt haben, die darf man im Prinzip nicht mit dem Spätburgunder vergleichen. Der Prior soll ja wegen so der Spätburgunder Vergleich sie, da ist ja Spätburgunder mit Igritz, aber mit anderen Sorte findest du das eigentlich nicht. Und das war ja beim Regenzproblem. Der Regent war die erste rote Traubensorte neben Spätburgunder, wo im Bade klassifiziert wurde, ist eben 2000 oder 2001. Und dann hat der konventionelle Weinbauverband hat dann ihr Mitglieder empfohlen, sie sollen Regentpflanzen, das gibt die zweite billige Rotwiesorte. Das war ein fataler Fehler. Dann haben wir haben ja bis 2003 haben wir einen Mangel gehabt an Rotwein in Baden. Und 2003 war dieser Jahrhundertsommer, dann hätten wir alle Trauben können zu Rotwein verarbeiten und dann war der Kanal voll. Und dann hätten wir einfach im Markt zu viel Rotwein gehabt und dann hätten wir den Regent prügeln. Und ich sagte, der taugt nichts, der ist nicht. Und ich habe gesagt, ihr kennt alle Regent ausreißen. Das Problem ist, wir haben jetzt zu viel Rotwein. Und das war dann auch so, dann hätten wir halt schlecht geredet, wegen Augen, die haben 30 Hektar Regent angelegt. Eine gute Marke in der Schweiz und irgendwann ist der halt weggebrochen. Das Trinkverhalten hat sich geändert. Im Moment haben wir ja eher wieder einen stärkeren Aufbruch nach Wieswein. Und du kannst nicht als Winzer nicht so schnell reagieren. Und die haben jetzt den Regent, die haben sogar Zuschuss gezahlt, wenn sie den Regent ausgerissen haben. Und das war dann halt schade, diese Negativwerbung. Und der Regent ist jetzt bei uns, es ist eher, man sagt, der italienische, südländische Rotwein-Typ, hat einfach viel Farbe, wenig Siere. Und es hat jeder gewusst, es ist kein Spätburgunder und man darf die Sorte halt nicht so stark mit einem Spätburgunder messen. Oder für dich ist einfach was Neues, was Eigenständiges. Oder Carbon, eigentlich wunderbare Rotwein, ist eher bei uns der romanische Wein-Typ, also französischer Rotwein. Und so müsste es erlaufen. Und das größere Problem, sehe ich aber im Moment, ist eigentlich die Kirschessigfliege bei den Sorten, dass man es halt doch nicht so auf der Reife im Schmanzinger auf der Höhe zieht. Weil mir mache ich nichts gegen die Kirschessigfliege. Also wir behandeln nicht und dann kann sie halt gnadenlos zuschlagen, wenn Bedingungen los sind.
Ich habe nur eine Frage zum Säureverhalten von Ihren Weinen.
Zu was für ein Verhalten?
Säure.
Ja.
Also es gibt ja viele Leute, die haben Probleme mit der Säure. Mhm. Wie ist das bei Ihren Weinen?
Also wir machen grundsätzlich im Rotwein machen wir biologischen Säureabbau. Bei der Weißwein, den wir die Säure nicht regulieren, also man könnte ja mit kohlensaurem Kalk zum Beispiel schaffen, und dann dem wir eher mit der Restsüße wegen spielen, dass wir klar wegen höher gehen mit der Restsüße. Wir kriegen immer wieder Anfragen, wie die Sodbrenner. Ich habe gesagt, ihr müsst es einfach probieren, weil die Säure ist jedes Jahr, setzt sich ja anders zusammen. Wenn ich jetzt einen analytischen Wert habe, ein Jahr habe ich mit 6 Gramm ein eher bitterer Wein und das nächste Jahr mit 6 Gramm ein milder Wein. Also das springt einfach. Und da kann man das auch nicht so pauschal sagen, wie es mit der Säure ist. Wir haben auch gut edlich eher säurearme Weine oder Gewürztraminer. Jetzt Johanniter ist halt vom Riesling her, ist eher säurereich. Und dann, wenn die Leute halt jetzt mit der Säure ein Problem haben, wenn halt die Sorte sich raushören, wo man halt wegen weniger Säure haben, also wir regulieren nicht die Säure.
Okay. Und was gerade ja auch ein großes Thema ist oder was leider immer mehr kommt, ist, dass Menschen Probleme haben mit dem Histamin. Haben Sie auch Weine, die histaminarm sind, wo Sie sagen, davon weiß ich, dass das die Leute besser vertragen vielleicht?
Also wir haben das jetzt eigentlich gar nicht untersuchen lassen. Wir haben bisher auch keine Anfragen mit Histamin. Es ist eher bei uns, dass es Leute gibt, die gar keinen Restzucker wollen. Aber das ist bei uns kein Problem. Wir haben in jedem Bereich gibt es IV, wo halt unter 4 Gramm ist, und dann kennen auch die Leute, die Diabetes haben, vertragen den auch gut. Also wir haben zum Beispiel unser Gutedeldruck ist durchgegangen, der hat 0,5 oder 0,7 Restsüße.
Aber ich nehme an, Sie machen Handlese?
Also wir haben da alles vorhanden im ganzen Betrieb. Und ist eigentlich ein wenig so deprimierend, weil wir dann im Rehberg stehen und uns rum brummt nur noch der Volle. Ja, das ist halt die Entwicklung. Und im Moment haben wir ganz schwierige Entwicklungen im Weinbau, gerade im Genossenschaftsbereich. Da sind halt die Auszahlungspreise massiv eingebrochen, weil halt auch der Weinabsatz zurückgeht. Und jetzt probieren die Winzer halt Stunden zu sparen, wo es geht. Und da sieht es halt im Rebberg, sieht es grusig aus. Also das ist abartig. Da wird gar nichts mehr gemacht worden. Und dann wird probiert, alles zu mechanisieren, was geht. Und da schaut die volle Anderlese. Jetzt wird er umgestellt auf diese Minimalschnitt- oder Nichtschnittanlage. Aber ich glaube, dass das der Winzerstand nicht rettet, weil der Preis wird eher noch wieder zurückgehen. Solange dem Aldi badische Wie abboten wird, für 1,99 kann es nicht besser werden. Aber ich glaube, im Schwäbischen haben sie auch massiv Probleme, die Genossenschaften oder die Winzer.
Ja, da ist die Situation ähnlich.
Also ist für mich eigentlich vielmehr nicht nachvollziehbar. Deutschland ist so ein wohlhabendes Land. Und am Essen und am Wie wird extrem gespart. Also ist wirklich. Und wir haben auch natürlich auch eine Kostenexplosion, ganze Rohstoffe, die wir zukaufen, was wir brauchen. Kostet alles dreimal so viel wie vor Corona. Das ist unglaublich. Und nur das Endprodukt sollte nicht teurer werden. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also wir liefern jetzt nicht an Aldi oder so, aber trotzdem spüren wir das halt auch. Aber die Genossenschaften, wo halt Lebensmittel Einzelhandel beliefert, die stehen halt mit dem Rucker an der Wand und die den das gnadenlos ausnutzen.
Es war ja früher immer ein Problem oder ein Phänomen, dass die Deutschen insgesamt ganz, ganz wenig für Lebensmittel überhaupt ausgegeben haben. Im Vergleich die Franzosen, Italiener, Spanier von ihrem Einkommen viel mehr. Mhm. Was ja auch richtig ist für genau gesunde Lebensmittel, gute Lebensmittel, schmackhafte Lebensmittel. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, das ist gar nicht mehr so, sondern wir zahlen jetzt hier in Deutschland noch höhere Preise, aber die kommen ja nicht bei den Erzeugern an. Die kommen, Ebbe. Die landen in dem Oligopol, weniger Supermarkt, ja, gut, LEH-Ketten und.
Da gibt es ja diese schöne Berechnung, was vom Brötle, beim Bäcker letzten Endes noch der Anteil ist, vom Getreide, vom Landwirt. Das ist wirklich im Cent-Bereich. Und selbst wenn der Landwirt das Doppelte kriegen würde fürs Getreide, der hat sein Brötle noch 2 Cent ausmachen. Weil das so mittlerweile will. Der Bäcker ist ja egal, was für ein Handwerk, der hat dann Energiekosten und Lohnkosten. Und das geht auf, wenn ich ein Kind war, hätte der Brezel hat 20 oder 30 Pfennig kostet, das kostet 10 Euro, das sind 2 Mark. Aber das Getreide, wir haben ja noch einen landwirtschaftlichen Betrieb dabei, das Getreide, der Bauer kriegt immer noch das gleiche oder sogar weniger wie vor 20, 30 Jahren fürs Getreide. Das ist ja das, was eigentlich verrückt ist. Und die Entwicklung, ich glaube, diese Landwirtschaft bei uns, entweder geht es wirklich nur noch industriell. Und auch wenn jetzt ein Kilo Fleisch nicht 50 Euro kostet, dafür einfach die Tiere gequält. Das ist halt einfach so, das geht gar nicht anders. Und wenn man das Mikrofon anhebt und fragt die Leute, was kaufen sie, dann kaufen sie nur regional und nur bio. Und wenn sie dann im Laden stehen, vor dem Regal, dann wird halt das rausgezogen, was preisgünstig ist. Und da hat auch, für mich sind das auch wegen Banditen, diese Lebensmittel einzeln, also egal wie sie heißen, ob jetzt Edeka oder Rewe oder Aldi, egal was ist. Die drücken ja die Preise und dann schon das Billige im Laden und dann kaufen sie natürlich Glied auch. Das ist, und dann hörst du, ja, der Butter ist 20 Cent teurer geworden und was soll jetzt das und so und die Bauern verdienen sich eine goldige Nase und also es ist schön, ganz schwierig, aber so wäre, ja. Es ist auch, ich weiß nicht, wie man an dem Rädchen drillen kann. Es ist einfach bei uns die letzten 50 Jahre so gelaufen, dass immer alles verfügbar ist und dass Lebensmittel günstig waren. Und jetzt müsste eigentlich der Preis hochgehen. In der Landwirt hat man immer gesagt, wenn er was verdienen, wenn wir noch mehr produzieren. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir, zumindest in Deutschland, haben wir vor allem zu viel. Ob es Wein ist, ob es Butter ist, ob es Milch ist, wir haben eigentlich vor allem zu viel. Und das ist aber die Folge von dem, dass man immer gesagt hat, Produktion hochfahren, dass er was verdienen. Jetzt haben wir vor allem zu viel. Jetzt müsste eigentlich der Preis hochgehen für den Landwirt. Und das geht nicht. Und da bin ich gespannt, wie lange das noch funktioniert.
Ja. Also, und wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen sich dafür interessieren, was kostet denn jetzt der Wein bei Ihnen, also vor Ort, wenn man bei Ihnen direkt einkauft? Ich sehe ja hier in Ihrem schönen Holzschrank, da sind jede Menge Weißweinflaschen aufgereiht. Wo ist denn so Ihre Preisspanne? Wo fängt's an? Wo hört's auf?
Grob liegt zwischen 6 und 11 Euro. Liegen unsere, also wir sind eigentlich relativ preisgünstig, aber wir liefern halt auch nicht an der Lebensmitteleinzelhandel. Und dann haben wir da noch ein klein wenig andere Preiskalkulation. Wenn ich halt 30-40% Rabatt müsste, dann bräuchte ich halt einen höheren Preis. Aber wie gesagt, das ist immer für jeden Betrieb her, wo ich nicht anliefere, was sind meine Kunden, was sind meine Abnehmer. Und da sind wir, denke ich, eher wegen humane, auf der humane Preisschiene.
So, wenn man das jetzt mal deutschlandweit betrachtet, also klar, wir sind jetzt bei Ihnen vor Ort hier im Markgräflerland, wir stehen direkt in Ihrem Betrieb, aber wenn jetzt jemand in Norddeutschland ist, kann der trotzdem Ihren Wein beziehen? Also liefern Sie vielleicht auch an Weinhändler, an kleine? Oder?
Also wir haben ein paar kleine Weinhändler und man kann aber auch direkt bestellen bei uns.
Ah ja, okay.
Also wir haben eine Internetseite halt, wo man mit einem kleinen Weinladen, wo man bestellen kann, oder via Winzers gibt es eine Plattform, wo das vertrieben wird. Also wenn jemand Wein sucht, findet er uns. Nur nicht jetzt unbedingt in Hamburg im Weinladen. Ja, da stehen wir nicht unbedingt. Das ist,
gut. Also dann sage mir mal herzlichen Dank, Herr Rüsch, für die vielen Informationen, interessante Informationen, die Sie uns geliefert haben. Und wir zwei, Burkhard, wir begeben uns jetzt nach da hinten, wo wunderbar aufgereiht wirklich, glaube ich, fast jede Flasche steht, die Sie anbieten, gell? Schön gekühlt, wo wir uns mal durchprobieren und dann noch ein bisschen was zu den Weinen sagen, oder?
So machen wir es. Genau, super. Vielen Dank erstmal.
Ja, bitte.
Also, ich habe jetzt den Johanniter Kabinett Drucker, Jahrgang 2023 im Glas und in der Nase ist der unheimlich schön fruchtig, hat auch so eine schöne, helle, strohgelbe Farbe. Am Gaumen bringt er auch nochmal die fruchtige Note mit, aber auch eine ganz klare Säure. Also für jemand, der Säure nicht verträgt, und da gehöre ich ja dazu, scheidet dieser Wein auf jeden Fall aus.
Ja, Tina, dafür könntest du bei meinem Weißwein fündig werden, den ich gerade im Glas habe, nämlich den Souvenir Gris. Also das ist, hat ja der Winzer vorhin erklärt, quasi das Äquivalent zum Grauburgunder, zum Pinot Gris. Das ist natürlich wahrscheinlich auch bewusst gewählt vom Namen her, aber tatsächlich finde ich auch eine große Ähnlichkeit eben zu dieser klassischen Rebsorte. Hat eine intensive Nase und auch ein wirklich kräftiges Aroma. Und zwar sehr säurearm.
Also ich habe jetzt den Cabernet Blanc trocken im Glas. Und da habe ich in der Nase ganz klar schwarze Johannisbeer, auch Stachelbeere und auch im Geschmack. Am Gaumen finde ich das wieder und es ist auch ein Wein, der sich echt breit macht im Mund. Dennoch, ja, anders als Sauvignon Blanc, muss man schon sagen.
Ja, ich habe jetzt hier eine der wenigen Nicht-Piwi-Sorten im Glas, nämlich den Klassiker, den Gewürztraminer. Und der ist in der Nase eher verhalten, aber am Gaumen hat er sehr deutlich die Noten von Rose. Also das ist hier ganz klar das Merkmal vom Gewürztraminer.
Was ich vor allem auch merke, wir haben ja jetzt erst 4 Weißweine probiert, dass man hier wirklich, ja, ich möchte mal sagen, so ehrliche Naturweine produziert. Also die unterscheiden sich schon von den konventionell verarbeiteten, hergestellten Weinen. Also hier schmeckt man wirklich im Glas, dass das Öko-Landbau, Öko-Winzer sind.
Ja, die werden ja eben auch nicht mit irgendwelchen Chemiebomben behandelt, sondern mit Teemischungen zum Beispiel für die Rebenspritzung, ja, wo dann eben je nach Bedarf Kamille, Schafgarbe, Ringelblume oder Lavendel dabei ist oder auch andere Dinge. Das merkst du natürlich.
Weiter geht's bei mir im Glas nochmal mit einem Weißen. Dieses Mal habe ich eine Cuvée, Markgräfler Weißwein-Cuvée. Wird beschrieben als harmonisch, Souvenir Gris und Gewürztraminer. Und genau so präsentiert sich der Weißwein auch für mich. Sehr harmonisch, sehr abgerundet, schöne Frucht. Auch eine schöne Säure, ein ganz tolles Säurespiel und auch ein Wein, der echt Spaß macht zu trinken. Er hat für mich wirklich wenig Säure, aber eben diese schöne Frucht und der macht sich auch ziemlich breit bei mir im Mund. Also ich finde, das ist eine sehr gelungene Cuvée, die ich hier probiert habe.
Ich habe mich jetzt an den Rosé rangetraut. Der hat schon mal einen ganz interessanten Namen, der heißt nämlich Firo Beschlückle. Und das bedeutet, übersetzt ins Hochdeutsch, sozusagen Feierabendschluck oder Feierabendtrunk. Der hat eine geniale Farbe, dieser Rosé, der ist so tief dunkelrot. Ja? Also anderswo gibt es Rotweine, die wahrscheinlich noch blasser sind. Er hat auch eine recht deutliche Nase. Schon klassisch nach den Rosé-Noten, ja? So ein bisschen Himbeer. Die Rebsorte heißt Prior, ist eben eine von diesen roten Piwi-Sorten. Am Gaumen ist er allerdings deutlich astringierend für mich und ja, eher weniger fruchtig, sondern eigentlich eher würziger.
So, jetzt Burkhard, jetzt sind wir ja endgültig beim Rotwein angekommen. Und ich habe mir jetzt mal ein Schlückchen von dem roten Prior eingeschenkt. Prior heißt der Frühe, der Frühreife. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also jetzt, Achtung Leute, jetzt kommt Angeberwissen mit Bettina. Das habe ich nämlich schon mal im Internet recherchiert, aber vor allem steht es auch hier auf der Weinbeschreibung dabei. Also dieser Prior ist eine Züchtung von Joan Safe. Das ist eine Rotweinsorte und von einem Brunner. Und der Brunner ist gleich Märzling XGM 6494. Und das bedeutet, Märzling ist da drin. Märzling ist eine Kreuzung aus Safe Viard, Riesling und Ruländer. Das schmeckt man in diesem Wein, weil der bringt durchaus eine interessante Säure mit. Der kommt einfach aus dem Riesling. Aber was ganz interessant ist, da steckt drin die Sorte GM 6494 und die wird beschrieben als rote asiatische Wildrebe Saria Severa und das ist eine ursprünglich französische Rotweinsorte St. Laurent. Und das schmeckt man in diesem Wein. Also sagen wir mal, der asiatische Touch, den schmeckt man in diesem Wein raus. Das ist wirklich was Besonderes. Etwas, also ein Rotwein, den man einfach wirklich probieren muss, um zu sagen, jawohl, der schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ich glaube, dass der wirklich zu rotem Fleisch oder eben auch den stark würzigen Gerichten, zum Beispiel aus der koreanischen Küche, dass der sich da wirklich sehr, sehr gut dazu macht. Also es ist jetzt kein Wein, wo ich sage, den würde ich solo trinken, aber zu einer würzigen Fleischküche, da kommt der bestimmt gut.
Ja, Tina, aber jetzt würde mich schon interessieren, was denn genau dieser asiatische Touch ist.
Tja, Burkhard, wie soll ich das beschreiben? Das hat man in der Nase oder man hat es nicht in der Nase. Also das ist eine Mischung aus verschiedenen Kräuter und Gewürzen und ich glaube, es ist so, es geht so ein bisschen auch in Richtung Koriander, nehme ich da wahr. Aber vor allem habe ich, wenn ich meine Nase da reinhänge, in diesen Wein, habe ich so das Gefühl, ich bin im Italienischen, würde man sagen, die Macchia. Im asiatischen Bereich weiß ich weder, wie das heißt, noch wie das riecht, weil da war ich noch nie. Aber wenn man so an asiatischen Restaurants vorbeiläuft, dann schnappt man manchmal solche Gerüche auf. Also genauer kann ich es dir tatsächlich einfach nicht beschreiben.
Du hast so vorschnell gesagt, wir sind jetzt bei den Roten angekommen. Ich habe nochmal einen Schlenker über den zweiten Rosé machen müssen, Tina. Und zwar schon allein deshalb, weil der die Goldmedaille Eco-Winner 2023 abgeräumt hat, nämlich der beste Bio-Wein Deutschlands. Ein Cabernet Rosé, Kabinett trocken. Und diesen Rosé finde ich sehr viel angenehmer, sehr viel trinkiger, gefälliger als den ersten Rosé. Das ist mit Sicherheit auch ganz bewusst so gewollt, weil die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und hier hast du die klassischen Rosé-Noten und auch das klassische Gefühl, hey, cool, in der Sonne, auf der Terrasse, zu einem schönen Salat, zu einem schönen Nudelgericht oder auch zu anderen Dingen. Zu der leichten mediterranen Küche ist ja super.
Ja, und nicht nur du hast einen Goldmedaillenwein im Glas, sondern der Prior, der wurde eben auch mit einer Goldmedaille ausgezeichnet als Eco-Winner 2024. Weiter geht's mit dem Carignan. Der ist trocken ausgebaut. So von der Farbe her durchaus durchsichtig, aber schimmert in der Sonne wunderschön rubinrot. Also ein ganz tolles Farbspiel. Der hat wenig Säure, sehr fruchtig. Also für mich echt ein schöner Wein, den man auch so trinken kann. Der braucht nicht unbedingt ein Essen dabei. Aber klar ist, also kommt aus der Burgunder-Ecke und schmeckt man auch. Allerdings habe ich hier nicht so sehr diese Mandeln, genau.
Naja, ich habe jetzt einen Klassiker im Glas, den Regent. Und das ist interessant, den ich habe gerade eben gelesen. Ist eine Kreuzung aus einer älteren französischen roten Rebe, Chambersin. Klingt toll, ein bisschen der Käse, habe ich gerade so die Assoziation. Aber interessant, eine Kreuzung eben von dieser Sorte mit zwei Weißweinsorten, nämlich Silvaner und Müller-Thurgau. Und wenn ich aber diese Farbe hier entlasse, und da kannst du fast kaum durchblicken, der ist so unheimlich dicht, ein ganz dunkles, dunkles Rot. Ja, und ist auch so der Klassiker, sehr kräftige Aromatik, sehr würzig, eher rauchige Aromen und weniger Frucht. Tja, und jetzt haben wir natürlich uns die Piwi-Cuvée noch gegönnt, die der Winzer ja schon angesprochen hat, die rote Cuvée Tamino. Der Siegerwein bei Falstaff mit 90 Pluspunkten im letzten Jahr, also 2024. Drei Rebsorten da drin, wird hier beschrieben, als vollmundige Cuvée aus robusten Piwi-Rebsorten, die weinbaulich besonders sanft kultiviert werden. Weniger Eingriff in die Umwelt, mehr bewusste Freude am Wein, ein harmonischer, voller Rotwein mit viel Kraft und einer feinen Balance. Gut, das ist ja so ein bisschen das Motto bei allen Weinen hier. Tatsächlich ist es aber eine gelungene Cuvée. Sie ist leicht adstringierend, sie hat Tannine. Sie ist relativ komplex, eher würzig.
Ich habe so ein bisschen den Waldboden, Pilze, Leder vielleicht. Und er erinnert mich so ganz insgesamt ein bisschen an Piemont-Weine, also ganz im Speziellen den Nebbiolo. Und der kommt mir relativ leicht vor, der Wein. Tatsächlich ist er das aber gar nicht. Hier auf dem Blatt Papier, wo alle Weinprobenweine aufgelistet sind, wird er mit 13,95% Volumen Alkohol angegeben. Also eine spannende Sache, wie dieser Wein hier aus dem Markgräflerland schmeckt. Ja, so ein bisschen ans Piemont erinnert. Piemont ist ja auch gar nicht ganz so weit weg von hier gesehen. So, aber ganz insgesamt möchte ich sagen, dass das eine spannende Weinreise war, heute hier in diesem Weingut mal so wirklich hintereinander weg all diese Piwi-Rebsorten zu probieren. Das ist eine andere Sache. Die Weine schmecken wirklich anders als die Weine, die man eben so herkömmlich bisher kennt oder kannte. Und von daher möchte ich sagen, ja, will ich dich dazu animieren, auch mal in diese Welt der Piwi-Weine einzutauchen und da mal was Neues auszuprobieren. Das ist echt eine spannende Weinreise und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da der eine oder andere Wein dabei ist, den du als Neuentdeckung ja, da mitnehmen kannst für dich. Es ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, weil sie sind einfach wirklich anders, die Weine.
Ja, aber ich fand trotzdem spannend, so hat es ja auch der Herr Ruhig beschrieben und angedeutet und so habe ich es auch selber wahrgenommen jetzt in unserer Probetina, dass du tatsächlich immer wieder eine Assoziation hast zu einem Äquivalent aus dem, ich sag mal, herkömmlichen Rebengut, ja, das, was man halt so kennt. Und es gibt hier eben in dieser groben Geschmacksrichtung Weine, die du als Alternative nehmen kannst, die du eben, ja, Demeter-Qualität, absolute Bio-Qualität und natürlich auch ein Stück weit Zukunftsweine, weil diese Rebsorten einfach nicht nur pilzwiderstandsfähig sind, sondern eben auch den, ja, dem Klimawandel wahrscheinlich besser begegnen können. Und ja, damit muss man sich eben auch im Weinbaubereich auseinandersetzen und natürlich dann in der Folge auch wir als Genießerinnen und Genießer.
Genau. Also für uns war das eine spannende Weinreise hier heute und für dich als Hörer und Hörerin hoffentlich auch. Deshalb, wir sagen jetzt an dieser Stelle einfach mal Tschüss und bleib dran und hör wieder rein. Mal sehen, was nächste Woche für dich drin ist.
Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.